vielen Dank fürs Anhören. Mehr aus unserem Programm bei sbs.com.au/German.
Also der große Rahmen der Doktorarbeit ist die deutsche Kulturdiplomatie in Australien. Also die staatlichen kulturellen Verbindungen zwischen diesen zwei Ländern.
Also weg von Botschafter und Händeschütteln und offizielle genau. Medaillen überreichen, hin zur Kultur zum zur Beispiel, Kultur, was genau. das Goethe-Institut genau. ja leistet. Ja.
Es geht eben darum, Kultur zu benutzen, um ein Land darzustellen, und zwar ein Land in seinen gesamten Facetten. Also nicht, wie Propaganda das tut, nur die Positiven, nur eine Seite darzustellen, sondern Kulturdiplomatie versucht wirklich, alle Seiten darzustellen. Und für Deutschland ist das natürlich ein ganz interessantes Thema, weil wir haben diesen großen Schandfleck in unserer Geschichte, mit dem man entweder so oder so umgehen kann. Man kann den entweder publik machen und darüber reden, oder man kann ihn unter den Teppich kehren. Und Kulturdiplomatie versucht, über alles zu reden und alles darzustellen. Und mit Australien ist es ganz interessant, weil die beiden Länder ja so weit auseinander liegen, aber eine ganz lange Geschichte miteinander haben und unglaublich viele verschiedene kulturelle Verbindungen haben. Also klar, auf der einen Seite die vielen Migranten, die ja seit langer Zeit, seit dem Ersten Weltkrieg, nach Australien kommen und sich hier ein Leben aufbauen, bis jetzt zu den neuen Working Holiday Makers, die hier für kurze Zeit sind und mit Internet ganz viel hin und her kommunizieren. Und bis hin zum Goethe-Institut, zu der offiziellen kulturdiplomatischen Vertretung Deutschlands in Australien, die ganz viel Kultur hier darstellen. Klar, das Deutsche Filmfestival, das so eines, das größte kulturelle Ereignis, deutsche kulturelle Ereignis in Australien war. Bis hin zu ganz vielen kleineren Ausstellungen, Künstleraustauschen, deutschen Orchestern, die hier spielen, deutschen Ausstellungen, wie zum Beispiel die Ausstellung Geniale Dilettanten in der RMIT Gallery. Ja, es gibt ganz viele unterschiedliche kulturelle Verbindungen zwischen den beiden Ländern. Auch in Deutschland gibt es ein australisches Filmfestival, zum Beispiel das Down Under Berlin. Mhm. Also es geht so hin und her. Und das interessiert mich unglaublich. Es interessiert mich total, wie Leute ein anderes Land begreifen durch die Kultur, die ihnen so präsentiert wird. Mhm. Und auch inwieweit man das Verständnis planen kann und inwieweit das irgendwie spontan und individuell abläuft. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen deutschen Film hier zeige, kann ich ja denken, dass das Publikum den Film irgendwie ganz besonders verstehen wird. Aber vielleicht ist das gar nicht so. Vielleicht versteht das Publikum den Film ganz anders. Und so die Frage habe ich in meiner Doktorarbeit untersucht.
Wie die deutsche Kultur hier ankommt bei Australien? Ist das der Kern? Oder?
Ja, genau. Also diese zwei Ebenen. Auf der einen Seite, wie die deutsche Kultur in Australien repräsentiert wird. Und auf der anderen Seite, wie diese Repräsentation von Australien verstanden wird.
Und da, denke ich mal, hast du gesprochen mit Menschen auf beiden Seiten.
Genau.
Was ist da rausgekommen?
Ach, okay. Also meine Fallstudie war das Deutsche Filmfestival, weil ich so einen zentralen Fokus gebraucht habe. Sonst ist es viel zu weit. Und ich habe Fokusgruppen veranstaltet und Filme diskutiert, wie das Publikum einen bestimmten Aspekt der deutschen Kulturlandschaft versteht. Und zwar habe ich mich fokussiert auf die Kriege, Erster, Zweiter Weltkrieg, weil hier durch Anzac, durch diesen ganzen Mythos, der Erste Weltkrieg viel populärer, viel präsenter ist als der Zweite Weltkrieg. In Deutschland sehen wir genau das Gegenteil. In Deutschland ist der Zweite Weltkrieg das große Event, der große Schandfleck auch. Der Erste Weltkrieg, naja, es war halt der Krieg vom Zweiten. Darüber war eine Fokusgruppe. Die zweite Fokusgruppe ging über die DDR und wie die DDR hier verstanden wird. Und das war eigentlich auch wirklich sehr interessant, weil auf der einen Seite gibt es ganz viel Wissen, so populäres Wissen, oft durch Filme, das Leben der anderen, Goodbye Lenin zum Beispiel, haben dazu beigetragen. Es gibt ganz viel Wissen. Es gibt aber auch interessanterweise so einen Raum, der sich dadurch entwickelt hat, bei dem die DDR einen Raum zur Diskussion von ganz modernen Themen bietet. Zum Beispiel Überwachung. Also in dieser Fokusgruppe sind wir von der Stasi ziemlich schnell auf momentane Überwachung und Antiterrorgesetze gekommen. Also ganz interessant, wie so ein Raum oder ein Thema, das so weit weg ist, hier den Raum bieten kann, ganz kontemporäre Themen zu debattieren. Und das dritte Thema, auf das ich mich fokussiert hatte, war multikulturelles Deutschland. Auch interessant, weil Australien natürlich so eine vom Beginn an eine multikulturelle Gesellschaft ist, multikulturell und Multikulturalismus auch einen ganz anderen Stellenwert hat als in Deutschland. Während Deutschland sich im Moment zu einer multikulturellen Gesellschaft entwickelt, durch gerade die Flüchtlinge der letzten Jahre, durch die Gastarbeiter. Also es ist erst was relativ Neues und der Stellenwert in der Gesellschaft ist noch ganz anders. Gleichzeitig ist es auch so, dass hier Deutschland schon noch als sehr monokulturell gesehen wird. So diese ganzen kulturellen Stereotypen von Bratwurst über Lederhosen bis Umpa-Musik definieren schon noch das Deutschlandbild. Und gerade multikulturelle Filme haben dann natürlich die Möglichkeit, das zu ändern und das alte Bild ein bisschen zu modernisieren.
Ich denke so an Türkisch für Anfänger oder solche Sachen, die oder die Fatih Akim-Filme, die wirklich auch die türkische Gemeinde in Deutschland hier nach Australien bringen.
Ja, genau.
Die Leute hier schauen.
War auch ganz interessant, weil wirklich viele Australier in den Fokusgruppen oder auch in den Surveys, die ich ausgeteilt habe, einfach nicht so viel Bescheid wussten über multikulturelles Deutschland und die Filme als unglaublich interessant fanden.
Ja. Gab es vielleicht ein Beispiel, an dem sich die Geister dann doch schieden, bei dem man gemerkt hat, das haben die Aussies ganz anders aufgeschnappt als die Deutschen?
Ja. Und zwar eigentlich alle Filme, bei denen es übers Reisen geht. Australier haben das ganz oft interpretiert als so eine Selbstfindungsgeschichte der deutschen Nation, die sich jetzt nach dem Dritten Reich ganz anders auf andere Kulturen einlässt und immer bedacht ist, möglichst politisch korrekt und möglichst offen zu sein, was ich nicht erwartet hätte. Einen deutschen Film wie zum Beispiel Exit Marrakesch hat die deutsche Gesellschaft einen netten Coming-of-Age-Film angesehen.
Und hier hat man es gesehen auch als eine Art Reisediplomatie.
Ja, ein bisschen Reisediplomatie, ein bisschen Vergangenheitsbewältigung durch Reisen.
Also praktisch ein Überinterpretieren.
Ja, genau. Eine totale Überinterpretation, die aber interessant ist und ich glaube auch darauf zurückzuführen ist, dass eben Deutschland auf der einen Seite diese bayerischen Stereotypen ist, auf der anderen Seite aber auch ganz klar der Holocaust.
Ja, okay. Die German Angst, auch bekannt bei den Australiern, wird ja auch viel aufgeschnappt. Und Irene Herrschner, unser Studiogast, hat darüber eine Doktorarbeit geschrieben an der Melbourne Uni. Wir warten auf die Resultate. 400 Seiten ungefähr ist das Ganze dick. Für alle, die noch nie einen Doktor gemacht haben, gibt es ja vielleicht einige unter uns. Ich schließe mich da mal mit ein. Wie schreibt man eine Doktorarbeit? Wo fängt man an und wann hört man dann endlich auf? Ich weiß nur, dass es lange dauert und dass man sehr weise sein muss.
Ich weiß nicht. Mit weise weiß ich jetzt nicht. Aber es dauert auch gar nicht so lang, weil das hier alles sehr strukturiert ist.
Aha.
Also so dieses Doktorprogramm ist hier wesentlich strukturierter als in Deutschland. Und gerade als internationaler Student ist es ganz eng an ein Stipendium gekoppelt und an einem Visum, das damit kommt. Und es dauert genau 4 Jahre.
Okay.
Also im ersten Jahr fängt man an, seine eigene Forschung zu machen. Nach 9 Monaten hat man...
Also man muss ja erstmal bestimmt seine Idee verkaufen, oder?
Genau, damit fängt man eigentlich an. Das kommt vorher. Man kommt irgendwie, hat eine Idee, die man gerne machen würde. Und entweder man ist vorher an der Uni und entwickelt es zusammen mit seinen Doktorvätern und Doktormüttern. Oder wie ich das gemacht habe, ich hatte eine Idee, habe ein Proposal geschrieben und bin damit hausieren gegangen. Und glücklicherweise haben es meine 2 Doktormütter an der Uni gelesen, für gut befunden und mich unterstützt, ein Stipendium zu bekommen. Ja, und dann kommt man in diese Mühle der Universität. Die meisten Doktoranden unterrichten an der Uni gleichzeitig. Das habe ich jetzt auch gemacht, ich habe immer Deutsch unterrichtet. Man hat im ersten Jahr noch Coursework, also ein paar Vorlesungen. Und nach 9 Monaten hat man seine Confirmation. In der Confirmation wird klar, ob das Thema relevant ist, ob es irgendwie Potenzial hat.
Also bis dahin hängt es noch in der Schwebe. Da weiß
so ein
man,
bisschen,
okay.
Genau.
Ja.
Und nach 9 Monaten wird es dann bestätigt in der Confirmation. Und dann kann man richtig loslegen. Genau, und dann sammelt man seine Daten und fängt an zu schreiben. Und nach 3,5 bis 4 Jahren gibt man ab.
Also man hat da auch keinen Unterricht mehr oder so. Das ist nur noch in den Undergraduate-Kursen praktisch und in diesem Postgraduate, wie es so heißt, da wird dann selbst geforscht.
Da wird selbst geforscht, genau. Ein bisschen einsam im Büro oder an irgendeinem kleinen Tisch an der Uni.
Ja.
Schreibt man so vor sich hin.
Und welche Rolle hat da die Doktormutter gespielt?
Oh, eine ganz wichtige. Aha. Ich hatte Glück, dass ich zwei Doktormütter hatte, die mich wirklich unterstützt haben. Und es ist ganz wichtig, einem beraten zur Seite zu stehen, einmal wieder zurückzuholen, wenn man verloren geht in irgendeinem Thema, das man vielleicht interessant findet, das einfach nicht unbedingt dazu beiträgt, die Doktorarbeit besser zu machen, sondern immer wieder zu, so auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen und aber auch ganz viel zur Seite zu stehen, wenn es mal nicht so gut läuft. Ich glaube, jeder geht so ein bisschen durch die Up and Downs und
ja,
ist am Ende des Tages doch eine sehr einsame Geschichte.
Oh. Trotzdem wollen wir natürlich alle da draußen ermutigen, vielleicht noch einen Doktor zu machen, besonders natürlich, wenn man schon ein Stipendium bekommt, was ja auch eine Art Ehre ist. Und dann recherchiert man, spricht mit Leuten, schreibt viel. Und wie kommt man dann irgendwann zum Ende? Was ist so das Licht am Ende des Tunnels?
Naja, das Ende ist vorgegeben durch den Ablauf der Candidature nach 4 Jahren. Also man kann das jetzt nicht in die Ewigkeit ziehen. Was auch gar nicht so schlecht ist, glaube ich, weil diese eine Doktorarbeit wird nie perfekt. Und irgendwann muss man abgeben. Und es ist gar nicht so schlecht, dass es so einen Endpunkt gibt, an dem das geschehen muss. Ja, und dann wird es jetzt alles online abgegeben. Also es ist auch so ein bisschen antiklimaktisch, das Ganze. Nach 4 Jahren Arbeit an dieser Doktorarbeit hat man dann ein PDF-Dokument, geht in seinen Student-Account, klickt Upload und Submit. Tja, und das war's.
4 Jahre Arbeit mit einem Klick.
Genau, ich habe das daheim am Küchentisch gemacht, alleine am Küchentisch mit einer Tasse Tee neben mir und habe irgendwie erwartet, dass jetzt die Fanfare angeht oder irgendwas, aber es ist einfach Submit, weg.
Ja, und dann hofft man, oder wie ist dann der Bewertungsprozess? Ich meine, früher in der Schule, da warst du die Klassenlehrerin, aber wie läuft das bei einer Doktorthese?
Genau, meiner Doktorarbeit hier wird es anonym weggeschickt an Experten im Feld. Einer davon kann in Australien sein, der andere muss overseas sein. Man kann mit denen vorher nicht zusammengearbeitet haben und auch die Doktormütter oder Väter dürfen vorher mit denen nicht publiziert haben oder zusammengearbeitet haben. Also es ist schon so der Versuch, so objektiv wie möglich zu sein. Ja, dann wird es weggeschickt an die beiden und dann wartet man.
Und dann gibt es dann so einen Mittelwert dann zwischen den beiden oder gibt es da eine Endnote oder ist da ja oder nein? Wie ist das beim Doktor?
Es kommt zurück mit entweder Pass ohne irgendwelche Korrekturanfragen, Pass mit Minor Changes, with Major Changes oder Rewrite and Resubmit. Also Minor Changes sind Kleinigkeiten.
Ja.
Major kann sein, dass man ein Kapitel umschreiben muss oder umstrukturieren muss. Revise and Resubmit sind substanzielle Änderungen.
Okay, kann man praktisch wieder bei Null anfangen, so klingt das schon. Also es ist doch ein rigoroser Prozess, der da stattfindet und ich denke mal, dass vorher natürlich die Mütter drüber geschaut haben, dass da auch was Anständiges eingereicht wird, denn in deinem Fall die Melbourne Uni ist natürlich auch, hat ihre Reputation, die sie da verteidigen will. Nun gab es ja in Deutschland einige Skandale, gerade in der höheren Politik, Fall Guttenberg, dass jetzt immer mehr auffliegt, dass besonders Politiker Schmuh betrieben haben sollen, weil sie schnell irgendwas haben wollten. Man kann ja kaum in den Bundestag einziehen ohne Doktortitel. Glaubst du, dass das heute noch bei dem Prozess, den du gerade durchmachst, möglich ist, dass man da noch viel mauschelt bei einer Doktorarbeit?
Ich glaube eigentlich nicht. Es gibt Software, we turn it in zum Beispiel, also Plagiatsoftware, durch die auch jedes Dokument durchläuft, das alle online und auch gedruckten Quellen hat und checkt.
Ja.
Also ich glaube eigentlich nicht mehr.
Und dann noch ganz zum Schluss, gibt es ein Credo von dieser Doktorarbeit? Gibt es einen Satz oder einen kurzen Paragraphen, den man, oder gibt es irgendwas, was du vielleicht gelernt hast daraus? Weil wenn man 4 Jahre studiert, dann muss man ja irgendwas mitnehmen am Ende. Auch für sich selbst.
Auch für mich selbst ganz viel. Ich habe gelernt, für mich alleine gut zu arbeiten und über ein Thema ganz intensiv nachzudenken und zu reflektieren. Ich glaube, das war das Wichtigste, das Größte. Und zum Thema habe ich mich natürlich ganz viel mit Deutschland befasst, was auch irgendwie interessant war, weil ich selbst seit 11 Jahren nicht mehr in Deutschland wohne und es so eine Rückverbindung an Deutschland war auch. So aus einem ganz anderen Blickwinkel heraus.
Frieden mit der Heimat geschlossen. Vielen Dank, Irina Herrschner. Und nachzuhören gibt es dieses Interview natürlich auch auf unserer Webseite sbs.com.au/German. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Sie hören SBS German im Radio täglich 19 Uhr oder auf sbs.com.au/German und der SBS Radio App.